Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verkehrsrundschau Funk, dem Podcast für alle, die sich für Transport, Logistik und Mobilität interessieren. Ich bin Tabea Schulz, Mitarbeiterin der Verkehrsrundschau und Chefin vom Dienst beim Tracker. Heute sitzt nicht wie üblich mein Kollege Christian Bonk mit mir in unserem Aufnahmestudio, sondern Gerhard Grünig, der Chefredakteur der Verkehrsrundschau. Und wir haben uns heute ein ganz besonderes Thema rausgesucht, und zwar eines, das die Branche immer wieder unter Spannung setzt.
Genau, Tabea. Auch von mir ein herzliches Grüß Gott. Ja, unser Thema E-Mobilität im Straßengüterverkehr. Eins der zentralen Themen, wenn es um die Dekarbonisierung der Logistik geht. Und gleichzeitig ist es ein Bereich, der große Fragezeichen mit sich bringt. Wie viel E-Mobilität ist heute schon realistisch? Welche Fahrzeuge gibt es? Wo hakt's? Während die EU und die Bundesregierung große Pläne machen, sieht die Realität an vielen Stellen anders aus. Der klassische Diesel dominiert weiter, auch weil viele Rahmenbedingungen noch nicht stimmen. Aber es gibt Bewegung, technisch, politisch und wirtschaftlich.
Blicken wir also mal auf den Status quo. Wo steht Deutschland eigentlich? Wenn wir auf die Zahlen schauen, sehen wir, laut dem Bundesamt für Logistik und Mobilität, also dem BALM, waren zum 1. Januar 2025 in Deutschland rund 92.300 batterieelektrische Nutzfahrzeuge registriert. Das klingt viel, aber der Anteil an schweren Lkw über 12 Tonnen liegt bei nur so etwa 2,4%. Ein klarer Rückstand übrigens im internationalen Vergleich. In Norwegen liegt der Anteil von E-Nutzfahrzeugen bei der Neuzulassung bei 11,4%, in der Schweiz bei 11,6%, in Schweden kommt man auf 8% und in Dänemark auf 9,3%. Warum tut sich Deutschland dann eigentlich so schwer?
Also zunächst mal eine Ergänzung zu deiner Recherche. Wenn wir von elektrischen Nutzfahrzeugen sprechen, sind dort auch Transporter integriert. Wir haben 850.000 schwere Nutzfahrzeuge momentan zugelassen. Also wenn wir die 93.000, die du genannt hast, nehmen, dann sind es keine 2,4%.
Ja, schon wieder bei der Mathe.
War in Mathe nie so gut, aber okay. Also wie gesagt, sind auch Transporter integriert. Da gibt es natürlich große elektrifizierte Fuhrparks, wie bei DHL oder Amazon. Und wenn wir die schweren betrachten, sind die Zahlen, wie ich gerade gesagt habe, deutlich niedriger, also im Bereich von 1% vielleicht. Also da sprechen wir von Tausenden und nicht von 10.000. Aber zu deiner Frage, warum wir uns so schwer tun, also aus meiner Sicht gibt es zwei Gründe, die werden auch immer genannt. Erstens die fehlenden Kaufanreize. Das Förderprogramm KSNI, also die Bundesförderung für klimafreundliche Nutzfahrzeuge, lief ja Ende 2023 aus. Seitdem gibt es keine Bundeszuschüsse, allenfalls noch Länderzuschüsse, die den Kauf von E-Fahrzeugen subventionieren. Und das ist für mittelständische Flotten ein großes Hindernis. Nur mal, um eine Hausnummer zu nennen. Ich habe letzte Woche einen Unternehmer getroffen, der gerade ganz stolz mir erzählt hat, dass er seinen neuen eActros 600 bekommen hat. Der hat exakt 288.000 Euro dafür bezahlt. Dafür gibt es, gut verhandelt, 2,5 Dieselzugmaschine. Zweiter Punkt, das Thema Ladeinfrastruktur. Zwar plant das Deutschlandnetz Lkw bis 2030 insgesamt 350 Ladeparks entlang der Autobahnen, 1.800 MCS-Ladepunkte, also Megawatt-Laden, und 2.400 CCS-Ladepunkte. Aber davon sind wir aktuell noch weit entfernt. Viele Unternehmen berichten von langen Wartezeiten bei Netzanschlüssen oder fehlenden Flächen. Und da geht es dem Bund beim Bau auch nicht anders.
Ja, da sind wir wieder bei der Infrastruktur. Da tut sich Deutschland ja leider immer ein bisschen schwer. Ich würde jetzt aber gerne noch mal auf die zwei Begriffe CCS und MCS eingehen. Was ist das jetzt überhaupt? CCS heißt Combined Charging System. Das ist heute ein verbreiteter Standard. Mit einer Ladeleistung von so bis zu 400 Kilowatt, vor allem für Depotladen und langsameres Zwischenladen ist das gedacht. Dann gibt es noch MCS, Megawatt Charging System. Hingegen ist neu, extra für schwere Nutzfahrzeuge entwickelt. Es erlaubt Leistungen von 700 Kilowatt bis zu über 1 Megawatt. Also Schnellladen innerhalb der gesetzlichen vorgeschriebenen 45-Minuten-Pause im Fernverkehr beispielsweise. Damit lassen sich E-Lkw in so 30 bis 45 Minuten von 20% auf 80% laden. Klar ist aber, beide Systeme werden gebraucht. CCS für Depot vielleicht, MCS für unterwegs. Doch beides ist aktuell noch nicht flächendeckend verfügbar.
Ja, lass mich da bitte noch was ergänzen. Also grundsätzlich gebe ich dir recht, dass wir beides benötigen. Wir unterhalten uns aber viel mit Speditionen, die den Umstieg bereits gemacht haben und in relevanter Zahl E-Lkw im Einsatz haben. Dort ist die Erfahrung, dass Megawattladen in sehr vielen Fällen gar nicht nötig ist. Es ist wie beim Pkw. Da haben wir Reichweitenangst und haben deshalb oder wollen deshalb ganz viele und ganz leistungsfähige Ladestationen. Und dann stellt sich heraus, dass es eine Nummer kleiner auch geht. Also beim LKW ist es definitiv so, dass in vielen Fällen die 400 kW Ladesäule, also das klassische CCS-Laden, wie wir es vom PKW kennen, völlig ausreicht. Dann vielleicht noch einen anderen Aspekt, ehe wir darüber philosophieren, wie viele MCS-Lader wir benötigen, um möglichst schnell laden zu können, sollten wir darüber nachdenken, ob eine Änderung der Logistikketten, etwa Stafetten oder Begegnungsverkehre, nicht effizienter wären und uns viele Investitionen ins Ladenetz sparen. Das ist nur so ein Gedankenspiel von mir.
Ja, eigentlich schon sehr spannend, dass wir irgendwie nicht so viele Ladestationen eventuell bräuchten. Kommen wir aber im Thema ein Stückchen weiter und schauen wir mal auf eine andere Perspektive nochmal. Die Reichweite, Haltbarkeit und Kosten. Technisch machen die Fahrzeuge, also die E-LKWs, da deutliche Sprünge. Neue E-LKW schaffen heute problemlos 500 Kilometer oder mehr Reichweite. Wobei es zugegeben im Winter oder bei hoher Auslastung ein bisschen weniger wird. Dazu kommt aber auch die Frage, wie lang hält die Batterie? Erste Erfahrungen zeigen, dass nach etwa, ja, so guten 6 Jahren man schon einen Kapazitätsverlust bemerkt. Was das für die Haltedauer, Restwerte und Leasingmodelle bedeutet, ist derzeit schwer abzuschätzen. Es fehlt halt an Langzeitdaten. Förderungen können das abfedern, aber aktuell gibt es keine direkten Kaufanreize mehr auf Bundesebene. Das macht die Rechnung für viele Unternehmen natürlich schwierig.
Ja, dazu eine kurze Anmerkung. Also beim Thema Batterien machen wir uns aus meiner Sicht zu viele und oft negative Gedanken. Wir können mal auf die Diskussion im PKW-Bereich schauen. Wie groß waren da die Vorbehalte, dass man die Batterien nach relativ kurzer Zeit tauschen muss? Heute wissen wir, dass die Akkus viel länger halten als gedacht. Wir haben E-Autos der ersten Generation auf dem Markt. Die sind deutlich älter als 6 Jahre und haben immer noch über 70% Akkukapazität. Zudem lernen wir ständig, wie man mit den Batterien umgehen muss, damit sie dauerhaltbarer werden.
Ich finde es schön, dass du da so positiv bist. Weil ich war dem ganzen Thema eigentlich meistens schon immer sehr positiv zugestimmt, fand aber das mit Infrastruktur und auch im ganzen Speditionswesen, das deutlich schwieriger ist als vielleicht im PKW-Wesen. Für Transportunternehmen, eben Speditionen, geht es hier aber natürlich um mehr als Antriebstausch. Es geht um neue Werkstattkonzepte, Ladeplanung, Schulung der Fahrer und andere Tourenmodelle. Der Umstieg bedeutet einen Umbau des gesamten Systems. Er bedeutet aber auch damit Unsicherheit. Denn viele Faktoren, etwa Ladeverfügbarkeit oder Strompreise, können sich stark verändern. Ohne langfristige Planbarkeit fällt es schwer zu investieren. Dennoch gibt es erste Unternehmen, die den Schritt gehen. Mutig, aber pragmatisch. Zudem sind die Tarife oft undurchsichtig. Vor allem, wenn man unterwegs an einer Schnellladesäule lädt, ist es oft nicht ganz absehbar, welcher Tarif genau pro Kilowattstunde eigentlich gilt. Damit wir besser verstehen, wie das in der Praxis wirklich aussieht, sprechen wir heute mit einem Vertreter der Tipp Group, einem Anbieter für Trailer-Leasing, Flottenmanagement und Werkstattservices. Und der kennt sich eben mit den E-LKW im Realbetrieb wirklich aus.
Das ist vor allem spannend, weil die Tipp Group nicht nur die Fahrzeuge vermietet, sondern auch deren Einsatz systematisch auswertet. Also die wissen genau, wie verändern sich Reichweite, Batterieperformance und Haltedauer im echten Alltag. Und genau das wollen wir jetzt von dem Praktiker wissen, der bei Tipp dafür verantwortlich ist. Und damit begrüße ich ganz herzlich Markus Burmeister, Commercial Excellence Manager bei der Tipp Group. Ja, Markus, wir kennen uns ja schon länger und deshalb haben wir uns aufs vertraute Du verständigt. Also herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, herzlich willkommen, Dankeschön. Ebenso zurück, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Ich habe dich ja als kompetenten Gesprächspartner zum Thema E-LKW kennengelernt, schätzen gelernt und wir haben ja schon mehrere Events gemacht. Erzähl uns doch mal, wie viel E-LKW betreibt die Tipp Group momentan? Wo kommen die zum Einsatz, sofern man das spezifizieren kann? Und ich weiß ja, dass ihr die Erfahrungen auswertet, um selbst ein bisschen mehr zu erfahren.
Ja, das ist völlig korrekt. Ja, da hast du recht. Also wir haben natürlich unterschiedlichste Betätigungsfelder und gestartet ist das ganze Thema, muss man sagen, im französischen Raum, wo wir schon seit vielen Jahren eine größere Anzahl von LCVs haben, also tatsächlich mehrere hundert. Und durch die KSNI-Förderung und die ersten praktischen Möglichkeiten, auch im Schwerlastbereich einzusteigen, hat man sich bei uns halt entschieden, auch diesem Typ dann auch nachzugehen und zu versuchen, die möglichst schnell und schlank in unsere Flotte einzusteuern. Und das ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen, denn aktuell haben wir 121 schwere Fahrzeuge tatsächlich als BEF in der Flotte in Deutschland allein, plus nochmal gute 20 Einheiten, die in den Anrainerstaaten laufen. Ne? Wir haben da sehr viel Erfahrung natürlich alleine dadurch gesammelt, dass wir auch meldepflichtig sind mit vielerlei Hinsicht, von Durchschnittsverbräuchen über Kilometerstände. Das sind ja Themen, die auch zumindest bei den geförderten Fahrzeugen dem BALM immer regelmäßig nachgewiesen werden müssen. Und das tun wir natürlich auch. Und wir schauen uns natürlich insbesondere an, wie diese Fahrzeuge sich im Daily Doing verhalten. Und das ist natürlich ein wahnsinnig wichtiger Fakt, denn am Ende haben wir ja sehr unterschiedliche Betätigungsfelder dort, in denen diese Fahrzeuge laufen. Allerdings muss man zugeben, dass der größte Faktor tatsächlich auch, wie schon in der Vergangenheit, bei uns das Thema Automotive durch die große Anzahl von MAN-Lodex ist. Ne? Also das ist schon das größte Betätigungsfeld, in dem wir da aktiv sind.
Jetzt ist ja so ein typische Vorbehalte entstehen ja immer wegen der Reichweite der Fahrzeuge. Wie schaut es denn tatsächlich mit den Reichweiten im Realbetrieb aus? Gerade wenn die Fahrzeuge recht schwer beladen sind, wobei du gesagt hast, ihr habt viel im Automotive, da fahren wir jetzt nicht unbedingt mit 40 Tonnen. Aber wenn die Fahrzeuge dann doch einmal stärker oder schwerer sind und wie schaut es aus im Winter oder wenn der Einsatz einfach härter wird von der Geografie her?
Also da bin ich, muss ich sagen, sogar etwas erstaunt, weil die Angaben, die uns im Grunde genommen Vorwege von den Herstellern gemacht wurden, in der Regel tatsächlich sogar übertroffen werden können. Wir haben also doch diverse Fahrzeuge, die, wie du es gerade gesagt hast, wenn sie nicht voll ausgeladen fahren, mit 1 Kilowatt pro Kilometer und darunter auskommen, teilweise sogar im Bereich 0,8 liegen. Das ist wirklich ein wahnsinnig tolles Ergebnis. Und wir haben selbst bei den Winterzeiten, und da muss man allerdings zugeben, dass wir nur mit den ersten Generationen Volvo und ganz, ganz wenigen MAN tatsächlich den Winterbetrieb schon fahren konnten, liegen wir dann irgendwo im Bereich zwischen 1,1 und 1,25 Kilowatt die Stunde. Die Topografie hat weniger tatsächlich Impact als erwartet. Wir haben also tatsächlich auch in flacheren Gebieten wie Hamburg fast identische, sag ich mal, Konsumzahlen wie Fahrzeuge, die im Allgäu laufen. Ne? Also das sind zumindest nicht so drastische Einflüsse, dass man am Ende feststellen muss, dass die Fahrzeuge ihre Bedürfnisse oder den sag ich mal, angepassten Routen, auf die sie natürlich zuerst eingesetzt werden, jetzt nicht gerecht werden können. Ne? Wir sind, wie gesagt, positiv erstaunt, ob der ganzen Tatsache, dass die Fahrzeuge selbst voll ausgeladen in Teilen wirklich gerade mal etwas über 1,1 Kilowatt verbrauchen. Und da sind auch die Hersteller, wir haben ja immerhin drei unterschiedliche im Daily Doing, im Bestand, im Consumption der Energie kaum unterschiedlich. Ne? Also es ist ein bisschen, gibt es da schon, aber wir reden von vielleicht 10%. Also ich hätte da deutlich mehr erwartet.
Das heißt, dieses Argument der Fahrzeughersteller, dass das E-Fahrzeug im bergigen Einsatz bei bergab quasi so viel rekuperiert, dass es dann bergauf wieder wettmacht, das trifft zu. Damit ist das E-Auto ja nochmal effizienter, weil beim Diesel verwandle ja nur irgendwie Energie in Wärme.
Ja, also ob es jetzt wirklich die Rekuperation, du weißt, ich bin mehr der kaufmännische Gestalter, das kann ich jetzt nicht wirklich sagen, Gerd, ob das wirklich so wäre, dass immer die Rekuperation ist. Aber wir stellen zumindest fest, dass der Impact nicht so groß ist, wie wir dachten. Und es funktioniert. Die Fahrzeuge funktionieren also auch im normal bergigen Gelände. Ne?
Ja. Okay. Mhm. Könnt ihr denn schon, ist ja also ein Argument, was zu den Batterieleistungen oder sagen wir mal zu den gegebenenfalls Kapazitätsverlusten sagen, habt ihr die Autos schon lange genug im Einsatz?
Ja, wir haben natürlich die ersten ja schon 2 Jahre ungefähr im Einsatz tatsächlich. Und auch da können wir mit Erstaunen feststellen, dass wir mit den Batteriekapazitäten überhaupt keine Probleme sehen. Dazu kommt, dass mittlerweile die Hersteller ja alle Garantien auch auf diese Fahrzeuge geben, die am Ende des Tages, sag ich mal, schon bis zu 960.000 Kilometer oder sowas tatsächlich in Nutzung dann gehen. Und wenn wir ehrlich sind, wir haben natürlich versucht, hier die Hersteller haben ja alle ihre eigene Idee, wie sie mit dem Stand of Health und diesen ganzen Werten umgehen. Und wir sind gerade dabei, mit einer neutralen Stelle einen eigenen Batteriepass zu entwickeln, der eben diese Vergleichbarkeit dann herstellen kann, damit am Ende des Tages wir auch mit ruhigem Gewissen sagen können, zu welchem Nutzungszeitpunkt die Batterie welche Nutzungsszenarien noch zulässt. Das ist für uns natürlich wichtig, weil wir mit relativ langen Haltedauern eben auch planen bei diesen Fahrzeugen. Aber es ist also eins sicherzustellen oder sicher festzustellen ist, dass die Kapazitätsverluste heute noch gar nicht gegeben sind nach 2 Jahren. Wir haben da noch überhaupt keine Impacts, was aber auch okay ist, denn am Ende, wenn du jetzt die LFPs nimmst, die davon ausgehen, dass sie nach 5000 Zyklen noch über 80% haben und die normalen NMC-Batterien, die bei MAN oder Volvo gebaut sind, dann auch am Ende des Tages davon ausgehen, dass sie 3000 Zyklen schaffen. Ich meine 3000 Zyklen auf so ein Fahrzeug, wenn wir von diesen vorher schon angemerkten 1,1 Kilowattstunden mal wegen im Schnitt mal ausgehen, ja, dann reden wir natürlich darüber, dass das 1,2 Millionen Kilometer sind. Ne? Mhm. Und das bedeutet für einen normalen Nutzer, der denn diese Fahrzeuge im Moment sicherlich im Schnitt bei 100 bis 120.000 Kilometer bewegt. Ich möchte allerdings auch sagen, wir haben schon welche dabei, die diese Fahrzeuge 800 und 900 Kilometer am Tag bewegen. Oh. Ja, also das ist auch das funktioniert schon tatsächlich, wenn ich die Ladeinfrastruktur selber schaffen konnte. Aber das war ja nicht die Frage, sondern mehr tatsächlich Batterie-Impact. Mhm. Und da können wir wirklich noch nichts Negatives feststellen. Was auch dazu führt, dass wir am Ende des Tages eben von deutlich längeren Nutzungs- und Haltedauern ausgehen aktuell. Ne?
Ganz konkret, wie lange oder wie lange haltet ihr ein Dieselfahrzeug im Fuhrpark und wie lange werdet ihr ein E-Fahrzeug im Fuhrpark halten?
Ja, bei den Dieselfahrzeugen ist das natürlich so ein bisschen unterschiedlich vom Einsatz und wie die Fahrzeuge gelaufen sind. In der Regel geht man aber davon aus, dass nach 4 bis 5 Jahren so ein Fahrzeug ja ausgetauscht werden soll. Man hat so logische Grenzen, die irgendwo zwischen einer halben und Millionen und 600.000, 750.000, 700.000 Kilometer sind, wie gesagt, je nach Einsatz und wie diese Fahrzeuge vom Kunden auch bewegt wurden. Im Moment gehen wir tatsächlich bei den Elektrofahrzeugen davon aus, dass wir eine Minimumhaltedauer von 8 Jahren oder auch 900.000 Kilometern haben werden, 980.000 Kilometern haben werden.
Wow, ganze Menge. Hat das denn da Einfluss, diese langen Haltedauern auf die Leasingverträge oder Mietverträge, Rückläufer oder wie kalkuliert ihr dann Restwerte bei E-Fahrzeugen? Ist ja auch ein wichtiges Thema für euch.
Naja, das ist natürlich, wenn wir ehrlich bleiben wollen, Gerhard, im Moment so ein bisschen Glaskugel. Ne? Und ich glaube, dass wir aber natürlich immer ein bisschen anders getrieben sind, sondern unsere Treiber sind ja, wir müssen irgendwie schaffen, dem Kunden eine betriebswirtschaftlich haltbare Lösung zu bieten. Ja, es macht ja gar keinen Sinn und die Bereitschaft muss man auch ehrlicherweise sagen. Und wem sage ich es? Ihr wisst das ja auch auf Seiten der Presse, dass am Ende der Druck in unserer Branche wahnsinnig hoch ist und wir haben nicht die Verdienstmöglichkeiten ohne Ende, dass man sagen kann, da sind Margen, die es zu verschenken gibt. Das heißt also, wir versuchen dann natürlich unsere betriebswirtschaftliche Kalkulation sei mal so zu gestalten, dass am Ende bei einer mittleren Verfahrensdauer von vielleicht 100.000, 120.000 Kilometern und 80.000 Kilometer, 75.000 Kilometer Mautanteil tatsächlich eine betriebswirtschaftliche Null zu schaffen ist. Und da gehen wir teilweise Risiken ein, die sogar über dem liegen, den die OEMs bereit sind einzugehen. Aber wir sehen das auch ein bisschen ein Stück weit als Auftrag an, weil Tipp, und das weiß man ja auch, wir sind ein relativ großes Haus als Konzern und wir haben da auch eine Strategie für 2030, wie wir dieses Thema eben begleiten wollen. Und sicherlich sind diese Risiken nach oben limitiert, also was die Stückzahlen angeht, dass man dann irgendwo auch Grenzen geschaffen hat von unserem Vorstand. Aber das bedeutet natürlich, dass wir aktuell, wenn wir von der Haltedauer 8 Jahren ausgehen, nach 4 Jahren einen unrealistischen Restwert in den Büchern hätten, wenn wir so ein Fahrzeuggebrauch verkaufen wollen. Es ist halt so, dass im Moment die OEM-Preise einfach noch zu hoch sind. Die werden auch nicht so bleiben, davon bin ich fest überzeugt. Ja, es gibt auch aus meiner Sicht, wenn man sieht, wie sich Batteriepreise entwickeln und wie diese ganzen Themen sich grundsätzlich entwickeln, dann glaube ich auch, dass auf die OEMs der Druck wachsen wird, ihre tatsächlichen CapEx-Preise für die Abgabe der Fahrzeuge auch entsprechend anzupassen. Und insofern glaube ich, ist das ein Spiel der Kräfte, dass in Zukunft die Preise etwas günstiger werden und wir damit unsere Restwertrisiken ein bisschen minimieren können. Aber aktuell tragen wir schon die Bereitschaft, um diese Marktfähigkeit der Fahrzeuge auch in den tatsächlichen Anwendungen zu beweisen, tragen wir da mehr Risiko als vielleicht normalerweise.
Markus, schau nochmal in deine Glaskugel. So ein E-Auto kostet momentan, sagen wir mal, 250.000 bis 290.000 Euro. Wo geht der Preis hin?
Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Stufe der 2 in den nächsten 3 Jahren sicherlich nach unten durchbrechen werden.
Gut.
Es gibt auch, also ich sag mal, das wird nachher auch ein Preis sein, wo sich das sicherlich einpendeln wird. Man wird nie die Preise erreichen können, die am Ende des Tages, sag ich mal, beim Diesel da sind. Aber wenn wir von den reinen Komponenten her gucken, dann wird so ein Fahrzeug sicherlich irgendwann unter 200.000 Euro kosten müssen. Ja, weil das Problem, ich verstehe aber auch die Hersteller, ganz ehrlich, Gerhard, weil man darf ja mal eins nicht vergessen. Man steht auch auf Seiten der Fahrzeughersteller vor enormen Herausforderungen. Zum einen, dass wahnsinnig viele Entwicklungskosten gehoben werden müssen, die irgendwo in diese Fahrzeugtechnologie geflossen ist. Und wie wir ja auch schon mal so auf Meetings, die wir gemeinsam hatten, gesprochen haben, hat der Staat und die Subventionspolitik sich gerade hier nicht mit Ruhm bekleckert, um da irgendwie zu beizutragen. Und am Ende des Tages geht dann im After-Sales auch noch eine Menge ab. Also sprich an Umsätzen und möglichen Verdiensten, die dort generiert werden konnten. Ne? Das heißt also, ich kann schon verstehen, dass man lange versuchen wird, diese Fahrzeugpreise auch oben zu halten, um ein Stück weit Marge eben auch tatsächlich im Absatz generieren zu können. Mhm. Aber der Markt, und das wissen wir auch alle, hat Druck, denn die CO2-Einsparungspotenziale, die gerade die Produzenten und OEMs heben müssen, die sind einfach da. Und gesetzt alleine aufgrund dieser Tatsache bin ich der festen Überzeugung, dass die Preise mittelfristig zumindest nochmal 20-30% fallen werden. Mhm.
Markus, wir haben uns ja gestern, kann man ja durchaus verraten, schon mal kurz abgestimmt für unser Gespräch heute. Und da hast du für mich recht interessanten Aspekt gebracht, nämlich du hast gesagt, auch bei den Preisen, die wir jetzt haben und wenn die Strompreise vernünftig sind, dann ist je nach Einsatz sind die TCO eines E-Fahrzeugs mittlerweile auf dem Niveau eines Diesel.
Ja.
Kannst du das mal näher beschreiben? Wie kommt man da hin, dass man diese Egalität erreicht?
Nein, im Grunde genommen muss man sagen, es gibt zwei ganz wichtige Einflussfaktoren, die natürlich hier zu Buche schlagen. Und das eine ist sicherlich das Thema Maut. Ja, und bei unseren TCO-Betrachtungen, und wir haben ja auch gemeinsam mit dem BGL, also jeder, der beim BGL auch tatsächlich Mitglied ist, kann den Rechner auch beim BGL downloaden oder kann ihn auch von uns direkt beziehen, wenn er mit uns da mal reinschauen möchte, um seine eigenen Daten dort eben einzugeben. Aber es sind halt die Maut ein Rieseneinfluss, und wir sind immer schon bei unseren Betrachtungen, wenn wir von TCO 0, also schwarzer 0 gesprochen haben, davon ausgegangen, dass wir die Maut, die ab 1. Januar greift, mit 5,2 Cent auf jeden Fall schon mal reingenommen haben. Aber wenn wir dann um die 75.000, 80.000 Mautkilometer haben, und ich kann dir beschreiben, im Automotive haben wir deutlich mehr, weil die Quote im Automotive tatsächlich über 90% ist der Kilometer, die mautpflichtig sind. Aber wenn wir bei 75.000, 80.000 Kilometer Maut sind und dann parallel einen Strompreis erreichen können, der so bei 26 Cent netto liegt, dann haben wir eine schwarze Null. Das funktioniert dann, ja.
Mhm. Okay. Das heißt, die Aussichten sind durchaus positiv.
Ja.
Sagen wir mal, der Strompreis geht nicht höher oder wir erreichen die 26 Cent netto, die du gerade genannt hast, irgendwann mal flächendeckend, die Autos werden günstiger, dann ist das E-Auto ja sowieso ein Business Case und man kann gar nicht mehr anders.
Na, ich glaube, dass das vielleicht sogar schon vorher erreicht werden kann, Gerhard, weil ich brauche das gar nicht flächendeckend, denn am Ende des Tages, also wir selber haben deutlich bessere Strompreise, weil bei den Abnahmemengen, über die wir heute reden, wenn denn mit dem Versorger ein vernünftiges Agreement getroffen werden kann. Man darf ja immer nicht vergessen, dass so ein Fahrzeug wirklich einen hohen Strombedarf generiert. Ja, dann ist es durchaus möglich, dass man auch heute schon mit Energieversorgern zu besseren Preisen kommt als 26 Cent. Gerade dann, wenn man das paart mit Photovoltaik und eigenen Speichern. Und dann gibt es mittlerweile wirklich sehr attraktive Möglichkeiten, die man kombinieren kann, um am Ende zu Hause sogar deutlich unter 20 Cent zu chargen. Und wenn ich das dann schaffe, dann kann ich natürlich sagen, die Akzeptanz, dann meinetwegen 20 oder 30% Fremdenergie dann unterwegs tanken zu müssen, auch mit 30 oder 35 Cent oder wie Mylands gerade ja in die Angebote geht mit 39 Cent, das ist dann trotzdem machbar, die TCO am Leben zu halten. Also deswegen sage ich, man muss das wirklich von Fall zu Fall sich ansehen. Es ist wichtig, dass man sich selbst noch ein Stück weit versorgt, dass es flächendeckend 26 Cent geben wird. Das glaube ich aufgrund der Investitionskosten, die Kollegen wie Mylands oder auch andere, Aral, Shell, wer das alles macht, auch die LKW-Ladestation zu bauen. Das halte ich im Moment noch die nächsten Jahre für nicht gangbar. Man muss also immer auch selber gucken, wie kann ich irgendetwas organisieren.
Aber das Thema Ladeinfrastrukturausbau ist ja momentan mit das größte Hindernis. Also was du beschreibst, ist ja so ein Idealfall. Die Realität sieht doch etwas anders aus. Wie unterstützt ihr Kunden zum Beispiel beim Lade- und Energiemanagement oder welche Forderungen hättest du oder hätte die Tippgruppe an die Politik, dass Netze ausgebaut werden? Was muss da passieren, dass man schneller ans Laufen kommt?
Ja, ich glaube, die Politik wird oftmals gar nicht helfen können. Natürlich hat man Möglichkeiten, hier auch im Thema Ladeparks oder sowas noch gewisse Subventionen mit an den Start zu bringen. Und das wird dem einen oder anderen Versorger vielleicht auch helfen, da was zu tun. Bloß wir haben also mit vielen Leuten wirklich die Gespräche geführt und werden natürlich auch aktiv angesprochen aufgrund unserer Flotte, haben aber den Bedarf natürlich ja nicht wirklich selbst in die Fahrzeuge laufen, ja draußen beim Kunden. Entscheidend ist, glaube ich, dass man sich mit wirklich namhaften Menschen unterhalten kann in der Branche. Sei mal die Consulting zu einem gewissen Stück weit auch kostenlos erstmal anbieten, um die Prüfung vorzunehmen. Und interessanterweise, ich habe mich auch unterhalten mit einigen Menschen, die sehr, sehr stark vorgelagert vor den Kraftwerken sogar für die Kraftwerksbetreiber tätig sind und die sagen, man glaubt gar nicht, wo überall was geht und wo natürlich der eine oder andere Kraftwerksbetreiber vielleicht im Moment oder auch der es in den Markt bringt, denn da haben wir ja mehrere hundert Unternehmen in Deutschland flächendeckend, auch versucht manchmal einfach so ein bisschen Veränderungspolitik zu betreiben. Ich glaube, es muss ein Open Case bleiben, dass die Leute selbst mit ihrem Versorger sprechen und auch gucken, was an ihren Standorten möglich ist. Und es wird nicht überall möglich sein, aber es wird an vielen Orten möglich sein. Und was mich besonders positiv stimmt, sind wirklich die Themen, wie es ja auch große Kunden, habt ihr ja auch mal drüber berichtet, wie zum Beispiel LIT oder irgendwie sowas, die ja auch berichtet haben, dass sie mit relativ großen Photovoltaik und großen Speichern, die dann im Megawattbereich liegen, dann auch ein vernünftiges Charging ihrer Fahrzeuge möglich machen. Und ganz ehrlich, dann ist das heute schon ein Case, wo wahnsinnig viel Geld gespart werden kann gegen den Diesel. Immer natürlich unter der Voraussetzung, dass die Mautklassifizierung nicht dem Dieselpreis angepasst wird, sondern eben, wenn man das jetzt im Vergleich sieht, dann eben diese 5 zu 38, jetzt vergessen wir mal die Nachkommastellen, aber die dann da eben auch eine Spreizung weiterhin zulassen. Ne?
Dann kann man ja nur hoffen, dass die von der EU jetzt wohl genehmigte Mautbefreiung bis 2030 weitergeht und dass sich die Bundesregierung dem Thema anschließt.
Das hätte einen Impact sicherlich von nochmal weiteren 400 Euro im Monat. Ne?
Mhm. Ja, also du würdest auf jeden Fall einem Interessenten raten, dass er diese kostenlosen Möglichkeiten nutzt, sich beraten zu lassen, sowohl von Seiten der OEM als auch von Seiten der Energieversorger, um in das Thema mal einzusteigen.
Das würde ich in jedem Fall tun, weil wir haben das auch für unsere Standorte schon getan und haben auch die ersten 5 Standorte von die wir planen, sogar schon mehrere, also 5 sind schon fest installiert, dass wir zumindest LKW-fähige Charger gebaut haben. Das Thema ist am Ende, Gerhard, ja auch, weißt du, first come, first serve. Ne? Wenn ich gar nicht gefragt habe, bin ich natürlich auch in der Erstellungsliste unter Umständen sehr weit hinten. Und im Gegensatz zu anderen Staaten, weil in Frankreich kann ich nur beschreiben, gibt das im Prinzip, du fragst an, solltest du es genehmigt kriegen, musst du innerhalb von 6 Monaten anfangen zu bauen. Wenn nicht, bist du die nächsten Jahre raus. Dann kriegst du ein Sperrvermerk. Das haben wir in Deutschland gar nicht. Das heißt also, für uns ist es an und für sich eine super Sache, wenn unsere Kunden und damit überhaupt der Transportmittelstand und auch größere sich damit befassen und am Ende des Tages zumindest mit ihren Versorgern Pläne schmieden, wie denn die Zukunft aussehen kann und wie die Zukunft aussehen soll. Weil wenn sie das nicht tun, das kostet im Moment relativ kleines Geld, wenn nicht gar nichts. Ja, und am Ende des Tages sich vorzubereiten, ist auf jeden Fall richtig. Denn ich stelle das ja auch fest, dass die Leute, die dann anfangen, auch die mittlere Fuhrparks haben, wenn die erstmal das erste Auto im Bestand haben, kommt sehr, sehr schnell der Ruf nach dem zweiten und dritten, weil sie einfach feststellen, dass es ein funktionsfähiges Modell ist.
Das heißt, wenn du so Kunden- oder Fahrerberichte einholst, dann sind die überwiegend positiv?
Ja, also das kann man schon sagen. Wir haben, die Ausfallquoten sind nicht viel höher als beim Diesel tatsächlich. Ja, natürlich hat man, ich sag mal, wenn man jetzt sieht, dass du irgendwie 60 Fahrzeuge einer Marke einschleust, natürlich hast du 2, 3 Fahrzeuge, die Probleme bereiten, wo irgendwelche Software-Updates dazu geführt haben, dass das Ding eine Woche oder auch 2 steht. Ja, das gibt das natürlich. Aber das haben wir ja an anderen Technologien auch erlebt. Die Quote ist allerdings so, dass ich sagen kann, sie ist nicht viel höher als zu Dieselzeiten. Ja, und am Ende des Tages halte ich das für eine absolut gangbare Größenordnung. Und was man sich wundert ist, dass auch Disponenten und die Leute, die im Daily Doing damit umgehen müssen, letzten Endes sogar die Fahrer. Ein Fahrer, der auf diesem Fahrzeug gefahren ist, Gerd, der möchte kein Diesel mehr fahren. Weil der hat ein viel mehr Pkw-Feeling. Das ist also eher so, dass jetzt die, naja, ich sag mal, die Forderung laut wird von Seiten der Unternehmer, dass man am Ende des Tages gucken muss, diese Fahrzeuge vielleicht so ein bisschen zu modifizieren. Denn ich meine, der fährt jetzt mit Volldampf die Kasseler Berge hoch. Ne?
Frage an den Insider, wenn schon alles um Geld geht, kriegt man denn, wenn man E-Auto einsetzt, mehr vom Auftraggeber?
Na, ich will mal so sagen, in Teilen mag das noch möglich sein. Insbesondere da ist es auch nötig, wo es häufig gefordert wird, nämlich in der Distribution. Weil die Distributionsfahrzeuge rechnen sich natürlich, weil die keine Mauteinsparung haben und keine Möglichkeiten haben. Selbst der Fahrzeugpreis ist oft höher als in der schweren Klasse Sattelzugmaschinen oder BDF. Da ist es einfach nötig. Auf lange Strecke kann man feststellen, dass wenn wir die Gespräche heute führen, auch wir die Gespräche natürlich begleiten auf Seiten der Fahrzeughersteller. Und die wissen natürlich zum Beispiel sehr, sehr gut im Automotive, wie denn die Kostenkalkulation ihrer Transportunternehmen aussieht. Und die werden in Zukunft sicherlich nicht mehr viel zusätzlichen Impact gewähren. Mhm. Jetzt noch ist es der Fall, dass es ein bisschen mehr gibt, häufig, aber das ist auf dem letzten Ende, möchte ich mal sagen. Das ist so ein bisschen wie gestrichene Forderung für die Zukunft. Ich glaube nicht, dass das von Dauer sein wird, weil dieses Geschäftsmodell unter Umständen in den nächsten 2-3 Jahren so gut fliegen kann, dass man das auch nicht mehr braucht. Ne?
Markus, eine letzte abschließende Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Braucht man denn, wenn die TCOs jetzt passen und wenn das also positiv ist, wohl von dir beschrieben, überhaupt eine Förderung?
Also für die Fahrzeuge auf keinen Fall. Die Fahrzeughersteller scheinen natürlich gerne danach einfach, um ihre Lücken mehr zu schließen. Aber ich sage definitiv nein. Auf der Infrastrukturseite würde ich mich freuen, ja, weil es einfach dann schneller geht, unter Umständen die Lücken zu schließen.
Markus, ich danke dir ganz herzlich für unser Gespräch. Wie immer aufschlussreich. Mhm. Man merkt, du bist tief im Thema. Und ich gehe davon aus, du bist ja bekannt in der Branche. Wenn jemand noch Fragen zu dem Thema hat, darf er dich gerne konsultieren.
Ja, jederzeit. Man kann also unsere Leute kontaktieren und wie gesagt, wenn man so einen TCO-Vergleich einfach mal machen möchte, auch unsere Mitarbeiter sind darauf geschult, das machen zu können mit den Werten des Kunden und nicht mit irgendwelchen Vorgaben, die wir geben. Wir freuen uns über jeden, der uns anruft und dem wir eine Information teilen dürfen. Wunderbar, kein Problem. Vielen Dank, Gerd.
Danke dir auch.
Auch von meiner Seite vielen Dank an unseren Gast für dieses umfangreiche Interview. Wir sehen also, E-Mobilität in der Logistik ist Realität, aber noch keine Selbstverständlichkeit. Die Technik entwickelt sich weiter, das Interesse wächst, aber viele Speditionen bleiben zurückhaltend. Kein Wunder, der Umstieg ist komplex und auch leider teuer. Ohne Förderung, ohne Infrastruktur und ohne Planungssicherheit wird das halt schwierig.
Aber es gibt auch Mutmacher. Erste Unternehmen sammeln bereits Erfahrungen. Ladeinfrastruktur wird, wenn auch langsam, aufgebaut. Und mit Standards wie MCS wird deutlich, wohin die Reise geht. Die Frage ist also nicht mehr ob, sondern wie schnell wir es schaffen, die Logistik elektrifizierbar zu machen.
Genau. Und damit wollen wir diese Folge beenden. Alle Infos zu dieser, zur Folge inklusive weiterführender Links finden Sie wie immer in den Shownotes. Sie haben Feedback oder Anregungen und Themenwünsche, dann schreiben Sie uns einfach. Auch das finden Sie in den Shownotes, einen Kontakt zur Redaktion. Und bis zum nächsten Mal, wie immer, eine allzeit gute Fahrt.